Grüße auch nach Konstanz an unsere Partneruniversität der Geisteswissenschaften und Frau Professor Malke. Wir haben heute hochkarätiges Publikum. Wir freuen uns sehr, in unseren bescheidenen Hallen einen Kunstmenschen begrüßen zu dürfen, ein Kunstwerk per se schon für sich, für all das, was er alles getan hat. Und natürlich auch Herrn Professor Sehuli, der hier mit Herrn Stupin der Initiator der Reihe ist. Und ich als Vertreterin unserer Gilde bin natürlich höchst entzückt. Ich würde jetzt das Wort gerne an Herrn Stupin geben, der heute zugeschaltet ist, weil er nicht bei uns sein kann. Und lieber Jens, dich bitten, einmal die Herrschaften vorzustellen, weil ich bin so leicht gebiased mit meinem Mann und Moritz, den ich auch sehr mag. Insofern gebe ich einmal ab und du stellst vor, wenn das jetzt passt und du dich akustisch gut zuschalten kannst.
Unser Thema heute ist die Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Also ich darf Moritz Rinke vorstellen. Moritz Rinke ist Autor, Moritz Rinke ist Dramatiker. Er ist in Worpswede geboren. Er ist uns seit einigen Jahren in Blut und Tinte ganz eng verbunden. Moritz Rinke hat Romane veröffentlicht, er hat Erzählungen veröffentlicht, er hat Dramen veröffentlicht. Sein letzter Roman ist sehr erfolgreich geworden. Also sein erster Roman war sehr erfolgreich. Er ist damit sehr bekannt geworden. Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. Jetzt aktuell hat er ein Buch vorgelegt, Unser kompliziertes Leben, wo er in unsere Thematik hineingeht, wo er beschreibt eben schlechte Dinge, gute Dinge, schlechte Nachrichten, die man überbringen muss, gute Nachrichten, die man bringen kann. Und dazu wird er heute uns etwas hier erzählen. Moritz Rinke ist, das muss man vielleicht, darf man vielleicht auch noch sagen, 3 Tage nach Ende der Fußball-EM hier in Deutschland. Er ist Initiator und Mitglied der Autoren-Nationalmannschaft des Fußballs hier bei uns in Deutschland, hat auch dazu schon publiziert. Ja, lieber Moritz Rinke, herzlich willkommen. Und dann darf ich natürlich vorstellen Professor Khaled Sehuli, den man eigentlich hier in unserer Ringvorlesung nicht vorstellen muss. Der ist ja von Anfang an dabei, der Spiritus Rector unserer Veranstaltung. Als wir 2020 angefangen haben in Corona, war er eben wirklich derjenige, der gesagt hat, wir machen das jetzt trotz aller Widrigkeiten. Und Sie sehen, jetzt ist 2024, wir sind immer noch da. Und ja, Khaled Sehuli, wie gesagt, vorzustellen, ist fast unmöglich. Er ist in Berlin geboren, er ist ein echter Berliner. Er hat studiert hier in Berlin Medizin. Er hat dann an der Charité im Virchow-Klinikum seine Karriere gestartet. Er hat hier promoviert, ist promoviert worden. Er hat sich habilitiert hier. Er ist seit 2007 Professor an der Charité Universitätsmedizin und seit 2012 ist er Ordinarius für Gynäkologie hier an der Charité, leitet die Klinik für Gynäkologie, das Europäische Kompetenzzentrum für Eierstockkrebs, ist einer der weltweit führenden Mediziner auf diesem Gebiet, der immer wieder innovative Therapien, der immer wieder Studien anstößt, um für die Patientin das Allerbeste zu erreichen. Er ist mit vielen Auszeichnungen bedacht worden, unter anderem auch mit Ehrendoktorwürden. Und ja, wir freuen uns, dass er Zeit gefunden hat und er hat Zeit, trotz dieses Berufes oder gerade wegen dieses Berufes, um zu schreiben. Er hat Prosa geschrieben, er hat über Marrakesch geschrieben, er hat über Tanka geschrieben und ganz aktuell eine Neuauflage, eine erweiterte Neuauflage seines Buches Die Kunst, schlechte Nachrichten zu überbringen, veröffentlicht. Und um dieses Buch wird es neben dem Buch von Moritz Rinke heute gehen und der Kunst, die dahinter steckt, diese Botschaften zu überbringen. Das ist ein Thema, was Mediziner, Medizinerinnen, Ärzte, Ärztinnen interessiert, was aber alle anderen natürlich auch interessiert, die im medizinischen Bereich tätig sind, aber auch die natürlich, die nicht in diesem Bereich sind, alle, die in der täglichen Kommunikation damit befasst sind. Und damit möchte ich jetzt aufhören und den beiden das Wort erteilen. Wir sind gespannt auf ihre Beiträge und wir sind natürlich dann sehr gespannt, im Anschluss beide ins Gespräch zu bringen und ins Gespräch mit Ihnen, mit dem Publikum zu kommen. Dankeschön.
Ja, das ist natürlich ein interessante Paarung hier, wir beide. Das wunderbare Buch, ein sehr sensitives Thema, wie die Zuhörerin hier im Auditorium vorhin in einem Vorgespräch mit mir mitteilte, ist bei Schriftstellern ist es ja eher so, wir leben ja eigentlich auch von schlechten Nachrichten. Also die Welt wird ja in der Regel nicht von Schriftstellern beschrieben, weil sie so gut ist und weil in der Welt alles funktioniert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Schriftsteller gehen auch in den Schmerz, sie gehen auch in die Zerstörung, versuchen aber eben auch konstruktiv mit den Themen, die eben aus der Welt kommen und eben aus der auch gefährdeten Welt umzugehen und das auch immer, so ist es zumindest bei mir, mit dem Versuch, letztendlich die Dinge ins Positive zu wenden oder in eine Kraft zu wenden. Also ich würde insofern, oder das sagen dann immer andere über mich, dass ich dann schon sozusagen ein humanistischer Realist sei, was mir eigentlich sehr gefällt, die Destruktion und die Verneinung interessiert mich nicht und so schlecht die Welt auch ist oder oft in den Erzählungen eigentlich erscheinen muss, versuche ich immer wieder auch die Dinge in eine Erträglichkeit zu wenden. Und das war eigentlich auch immer mein ganzes Schreiben hat damit begonnen, dass ich immer versucht habe, ich habe als Journalist angefangen, als Volontär beim Tagesspiegel hier in Berlin. Und meine politische Botschaft war eigentlich immer, dass ich versucht habe, morgens die Leute in ein Lachen zu bringen, also am Frühstückstisch. Die Zeitung wird ja morgens vorwiegend, also wenn überhaupt noch Zeitungen heute gelesen werden, aber als ich anfing, gab es noch, gibt es heute auch noch, aber nicht mehr so für stark, eben gedruckte Zeitungen. Und dann habe ich mir eben vorgestellt, die Leute sitzen beim Frühstück. Und ich wollte sie sozusagen mit einem Lachen und einem Schmunzeln in den Tag bringen. Und das war für mich quasi ganz wichtig. Also für mich war das Lachen quasi so eine Art Freiheit oder ein Ausdruck von Freiheit der Menschen und Selbstbestimmung. Und deshalb war das ganz wichtig, eben positiv zu schreiben und mit einer Energie zu schreiben. Als ihnen gleich, die ganze Zeitung ist ja meistens voller schlechter Nachrichten, ist ja auch die Kunst, schlechte Nachrichten zu überbringen, ist ja das, der Journalismus. Mir war es aber wichtig, eben außerhalb dieses Journalismus auch noch eine andere Form, also den literarischen Aspekt hineinzubringen. Ich habe jetzt lange überlegt, welcher Text vielleicht passen könnte zu diesem konkreten Vorgang bei meinem Freund Seuli, wenn er denn Patienten eine schlechte Nachricht überbringen muss. Und ich habe jetzt mal so heute durch die Bücher geguckt und mir ist ein Text aufgefallen, gerade aus dem aktuellen Buch. Das ist ein Band über Fußballgeschichten. Das hat der Herr Stupin schon gesagt, ich bin steht dem Fußball sehr nahe. Und das ist eine Geschichte, wie ich meinem, also das Buch heißt, ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen. Ich habe gerade die Lesereise hinter mir in verschiedenen Städten. Und es gibt einen Text, in dem ich meinen Sohn klarzumachen versuche, dass er auf keinen Fall Bayern-München-Fan werden darf. Und in diesem Text muss ich also auch zwei Nachrichten überbringen, schlechte Nachrichten. Kein Bayern-Fan und die zweite Nachricht. Und der werden Sie gleich hören. Der Text ist im August 2020 entstanden. Da war mein Sohn noch etwas kleiner. Er war, glaube ich, 5. Vor 2 Jahren wollte mein Sohn sein erstes Fußballtrikot haben. Auf einem Markt in Spanien wehten sie im Wind. Weiße Kindertrikots von Real Madrid, gelb-rote von Spanien, orangefarbene von den Niederlanden. Mein Sohn wollte das ganz rote Trikot haben, das von Bayern München. Nein, das geht nicht, sagte ich. Dein Vater ist in Grün-Weiß groß geworden. Er wurde mit Werder Bremen sozialisiert. So habe ich das natürlich nicht gesagt, aber so ähnlich. Außerdem würde Bayern München immer die besten Spieler wegkaufen. Ich habe sogar wegklauen gesagt. Auch den Grün-Weißen würden sie die besten Spieler wegklauen. Hinten, verdeckt von den anderen, hing ein blaues Trikot von Paris Saint-Germain. Es war das billigste. Vermutlich, weil kein Junge das Trikot von einem Club tragen wollte, der noch nie etwas Großes gewonnen hatte. Du, lass uns das nehmen. Mein Sohn würde das Trikot sowieso nur heute tragen und morgen keines Blickes mehr würdigen. Das ist zu groß, aber von den Roten gibt es auch kleinere, antwortete er. Nee, das Blaue, da wächst du rein. Und hinten steht Neymar drauf, das ist der beste Spieler der Welt. Und außerdem ist es ein Paris-Trikot, in Paris steht der Eiffelturm. Du magst doch den Eiffelturm. Übrigens dafür, dass Neymar unfassbare 222 Millionen Euro gekostet hatte, empfand ich das Neymar-Trikot als Schnäppchen. Letzte Woche, nach dem 3:0 von Paris gegen Red Bull Leipzig, holte ich das blaue Trikot aus der hintersten Strangecke. Schau mal, die stehen im Endspiel der Königsklasse. Mein Sohn riss mir das Trikot aus der Hand und ging den Rest der Woche damit in die Kita. Es passte ihm wie angegossen. Allerdings gab es natürlich sympathischere Vereine als Paris Saint-Germain. Es war im Grunde genommen absurd, dass ich meinen Sohn ausgerechnet mit einem solchen Trikot, auf dem der Schriftzug von Qatar Airways prangte, zu einem ehrenwerten, sprich keinem Bayern-Fan, erziehen wollte. Vor dem großen Finale würde er vorschlafen, erklärte er, wenn er es denn sehen dürfte. Er durfte. Tage vor dem großen Finalsonntag gab es kein anderes Thema, dass Paris gewinnen müsse, weil Bayern München eine Klau-Mannschaft sei, weil Paris die Guten seien, die mit dem Eiffelturm und die anderen, die Roten, die Bösen. Um 21 Uhr saß er in seinem blauen Trikot vor dem Fernseher, um 21.15 Uhr war er eingeschlafen. Am nächsten Morgen weckte er mich mit den Worten, Paris hat gewonnen, oder Papa? Paris hat gewonnen gegen die Klau-Mannschaft, oder? Ja, sagte ich knapp und bastelte in Gedanken schon an der Theorie der positiven, gewinnbringenden Notlüge. Mein Sohn würde heute, vielleicht noch morgen, stolz sein Trikot tragen. Er würde an das Gerechte in der Welt glauben. Er würde an gerechte Siege über ungerechte Klaumannschaften glauben. Außerdem beruhigte ich mich, würde ohnehin keine Ehe länger als 90 Minuten halten, wenn man sich immer die Wahrheit sagt. Ja, die Wahrheit wurde moralisch überschätzt. Am darauffolgenden Montag war sein erstes offizielles Kinderfußballtraining bei Hertha Knöpfen. Als wir auf dem Trainingsgelände angekommen waren, sah mein Sohn 14 Kinder. Davon trugen 10 rote Bayern-Trikots. An 2 baumelte sogar noch die Preisschilder. Verloren, verloren, riefen die Kinder im roten Trikot meinem Sohn zu. Verloren, verloren, während er immer irritierter versuchte, die Anweisung des Trainers zu folgen. Ich stand am Spielfeldrand und überlegte, was ich ihm nach dem Training sagen sollte. Dass die anderen alle gelogen hätten, dass eine Klau-Mannschaft gar nicht gegen eine Mannschaft mit dem besten Spieler gewinnen könne, dass die Fernsehgeräte der anderen eine Farbstörung gehabt hätten und dass in Wahrheit die blaue Mannschaft gewonnen hätte, dass die Väter der anderen mit dem Sieg der Klau-Mannschaft und das nur mit dem Sieg der Klau-Mannschaft nur erzählen würden, weil sich der Kauf der teuren Bayern-Trikots irgendwie gelohnt haben sollte. Wenn mein Sohn erste Schussübungen absolvierte, fühlte ich mich wie ein Betrüger, wie ein Faktenverdreher. Ich dachte an Trump. Ich dachte sogar an Trump, an das womöglich Trumpische in mir, das Trumpische in uns allen, das Postfaktische. Als mein Sohn nach dem Training weinte wie Neymar nach dem verlorenen Finale, nahm ich ihn in den Arm. Ehrlich gesagt bin ich auch eingeschlafen, sagte ich, und habe geträumt, dass die Mannschaft von deinem Trikot gewonnen hat. Es tut mir leid. Weißt du, wenn wir Spiele im Fußball verlieren, dann müssen wir uns zwar kurz die Augen reiben, aber danach sofort weiter träumen. Wenn wir träumen, können die anderen im Fußball so viel klauen, wie sie wollen. Irgendwann gewinnen wir. Aber wir dürfen nie aufhören zu träumen. Dankeschön.
So, lieber Moritz, erstmal herzlichen Dank für deine Treue und vor allem, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten und ich finde das großartig und das ist ja auch die Grundidee von Blut und Tinte, dass wir einfach Menschen zusammenbringen, die sich manchmal zufällig, aber nicht unbedingt strukturiert begegnen und vielleicht viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben und so war das, glaube ich, auch die Idee, wie wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus Konstanz, aber auch mit den ganzen anderen Institutionen uns auf den Weg machen wollen, tatsächlich Brücken zu bauen, aber Brücken, die man auch begeht. Und dazu bedarf es Menschen und dir danke ich extrem sehr für für deinen Umgang und auch dein Zugang Literatur, aber auch diesen Perspektivwechsel ganz anfassbar zu machen und unabhängig davon, dass ich immer, wenn ich dich sprechen höre, aus den Büchern, merke, wie weit weg ich bin, ein guter Literat zu sein. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, weil das Kommunizieren, das Miteinander sprechen ist, glaube ich, uns allen mehr als wichtig. Aber ich glaube, dass das uns nicht wichtig genug ist, weil sonst gäbe es genau nicht diesen Mangel und auch nicht diese Herausforderung, dass wir zwar immer wieder in digitale Techniken investieren, aber nicht in menschliche Begegnungen. Ich glaube, das könnte vielleicht auch der rote Faden sein für unser Gespräch nachher mit Adak und mit Jens. Und deswegen bin ich da extrem dankbar. Und dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, für einen Arzt über Wissenschaft und über spezielle Techniken zu schreiben. Aber was gibt es denn Wichtigeres als das Gespräch? Und das Gespräch zu analysieren ist eine Sache, aber etwas zu schreiben, um etwas festzuhalten, um vielleicht auch Dinge neu zu bewerten, ist eine ganz andere Thematik. Und deswegen möchte ich heute dieses Event dafür nutzen, eben ja, meine Perspektive und auch meine Philosophie dahinter zu demonstrieren. Und möchte eine kleine Geschichte vorlesen, die ich jetzt erstmal hier finden muss, weil das eben neu organisiert ist. Aber das ist gut so. Ja. Menschen schlechten Nachrichten zu übermitteln, ohne diese in ein tiefes Loch zu stürzen, das ist die wahre ärztliche Kunst. Auch in einer nach der Lage der Dinge wohl hoffnungslosen Situation kann man positive Aspekte für den weiteren Verlauf der Therapie oder des Lebens der Patienten finden und diese kommunizieren, ohne die Unwahrheit zu sagen. Wenn das Gespräch gut verlaufen ist, fühlen sich die Patientinnen adäquat informiert, unterstützt und versorgt. Das kann für beide Seiten, Arzt und Patient, eine sehr befriedigende und positive Erfahrung sein. Und für Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten ist die offene und, man sagt, empathische ärztliche Kommunikation eine der wichtigsten Hilfen in der Auseinandersetzung mit der Krankheit. Und um diese existenzielle Erfahrung lässt sich auch auf andere Lebensbereiche unserer Gesellschaft übertragen. Es geht um die Wertschätzung und den Beistand, ohne aber eine Hilfe aufzuzwingen. Und woher weiß man, dass das Gespräch gut war? Das ist schwer zu beantworten. Man kann ja nicht direkt nach dem Gespräch fragen, und wie war ich? Also achten Sie auf die Gesten Ihres Gegenübers, auf die Stimmung, das Gefühl von Verständnis, Empathie und Vertrauen. Und ich denke, ein gutes Gespräch ist es dann gewesen, wenn beide, der Überbringer und der Empfänger, grundsätzlich sich ein neues Gespräch wünschen. Schlechte Nachrichten werden überbracht, seit Menschen miteinander kommunizieren. Selbst auf Höhenzeichnungen wird davon berichtet, dass zum Beispiel ein bestimmter Platz nicht sicher ist oder dass an diesem Ort sich eine Katastrophe ereignet hat. Häufig wurden Symbole und Malereien, aber auch mystische Geschichten als Instrumente indirekter Kommunikation von schlechten Nachrichten verwendet. Aus der griechischen Mythologie kennen wir die Geschichten von Apollon, dem Gott des Lichts. Er soll über die Nachricht, dass seine Geliebte Koronis den Konkurrenten Ichis heiratete, so entzürnt gewesen sein, dass er den ursprünglich weißgefiederten Raben, der ihm diese Nachricht überbrachte, für alle Zeiten schwarz färbte. Fortan konnte der Rabe auch nicht mehr singen, sondern nur noch krächzen.
Alles okay.
Funktioniert, Sven? Okay. Der Überbringer der schlechten Nachricht wurde damit meist bestraft und verdammt. Auch das Alte Testament, die Grundlage der drei abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, weiß eine düstere Geschichte vom Überbringer schlechter Nachrichten zu erzählen. Wir finden sie im Buch Hiob, in dem Gott seinen treuesten Diener mit immer schlimmen Verlusten und Leiden belegt und so dessen Gottesbeziehung auf schwerste Proben stellt. Die sprichwörtliche Hiobsbotschaft lehnt sich von dieser biblischen Erzählung ab und steht heute sinnbildlich für katastrophale Nachrichten, die wir als ungerecht empfinden oder die uns aus heiterem Himmel treffen. Diese Geschichte zeigt aber auch, dass dem Menschen verschiedene Ressourcen bei der Bewältigung schlechter und sogar katastrophaler Nachrichten helfen können. Etwa die Gespräche Hiobs mit seinen Freunden oder auch sein fester Glaube. Vielleicht würden wir heute eher sagen, seine Spiritualität, seine Resilienz und auch die Achtsamkeit. Trotz dieser vielen historischen Zeugnisse darüber, dass die Übermittlung von schlechten Nachrichten schon immer das Leben der Menschen begleitet und prägte, verwundert es doch irgendwie, dass so wenig über den Umgang mit dieser Tatsache bekannt ist und dass darüber so wenig Erfahrungen geteilt werden. Das Thema scheint wohl emotional zu schwer angesehen, zu sehr tabuisiert, dass es durch den Intimraum des Einzelnen einfach isoliert bleibt. Darüber zu sprechen und zu schreiben, um die Geschichten festzuhalten, um mit sich und anderen in Dialog zu kommen, scheinen mir die besten Mittel für eine notwendige Enttabuisierung dieses Themas schlechte Nachrichten zu sein. Sie werden in diesem Buch deshalb auch nicht nur analytische und wissenschaftlich fundierte Ausführungen finden, sondern das, was für mich unser Leben ausmacht und was mich auch dazu gebracht hat, dieses Buch überhaupt zu schreiben, wahre Geschichten, die ich erlebt habe, wahre Geschichten, die mir erzählt wurden und wahre Geschichten, die meist besser als trockene Statistiken, Tabellen oder Studien einen Eindruck davon vermitteln, wo die Herausforderungen, aber auch die Chancen für Menschen liegen, die eine schlechte Nachricht zu überbringen haben oder aber diese existenzielle Botschaften erhalten haben oder vielleicht noch erhalten werden. So kann dieses Buch auch als eine Sammlung verschiedener menschlicher Begegnungen und Schicksale betrachtet werden, denn dieser Erfahrungsaustausch hat mir persönlich am meisten in meiner täglichen Arbeit geholfen. Mit diesem Buch möchte ich als Mensch, Arzt, Wissenschaftler und Lehrer mit Ihnen in Dialog treten und diese sensiblen Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Lassen Sie sich auf diesen Rundgang ein und erwecken Sie Ihre eigenen, vielleicht fast vergessenen Geschichten aus Ihrem Leben. Lassen Sie uns sprechen. Voltaire meinte, alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen. Das ist mein zentraler Leitsatz im Umgang mit schlechten Nachrichten. Aber wer kennt denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Abbild der Realität, des Tatsächlichen, ein Spiegelbild des Geschehens. Ärzte und Ärzte fühlen sich irgendwie dieser Wahrheit verpflichtet, sprechen über Prognosen, über Statistiken, über Szenarien in der Zukunft, ohne sie eigentlich im Einzelnen zu kennen. Und ohne, dass sie wissen können, was wirklich passieren wird. Immer wieder diskutiere ich mit meinen Patienten und ihren Angehörigen die Prognosen und spüre selbst, wie sehr ich mich dabei anstrenge, alle Möglichkeiten zu beschreiben und mich dann von meinem Wissen und dem scheinbar validen, wahrhaften medizinischen Statistiken leiten lasse. Mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit werden Sie innerhalb der nächsten 6 Monaten einen Rückfall Ihrer Krebserkrankung erleben, auch wenn heute Ihre Untersuchungen keine auffälligen Ergebnisse haben. Ein typischer Satz im klinischen Alltag. Ich merke, dass ich mich damit auch irgendwie emotional entlastet fühle, wenn ich alle für die Patientin negative Aspekte aufzähle. Ich spüre im Gegenzug aber auch, wie schwer es dem Patienten fällt, den Augenkontakt mit mir aufrechtzuerhalten, wenn ich ihnen die medizinischen Fakten zur Prognose mitteile. Ärztinnen fällt es auch immer schwer, den Augenkontakt aufrechtzuerhalten. Dabei ist einer der wichtigsten Elemente in der zwischenmenschlichen Kommunikation, das weiß jeder. Viele schätzen die Direktheit und Ehrlichkeit, wünschen sich aber dennoch auch eine Diskussion. Das lasse ich auch zu, selbst wenn die medizinischen Statistiken eher dagegen spricht. Die meisten Menschen sind dankbar, wenn man sie mit Menschen zusammenbringt, die trotz ihrer schlechten Prognose leben und gut leben. Ich denke, das ist legitim, das ist menschlich, dass wir als Menschen nach Hoffnung suchen und die Möglichkeit haben wollen, mitzuentscheiden, was wir noch tun können und wollen. Auch wenn die Chance gering ist, bedeutet das nicht, dass das nicht ein Teil der Wahrheit sein kann. dass Überleben möglich ist. Wir versprechen nicht, versuchen die Therapieziele zu diskutieren, loten aus, was für einen Patienten wirklich wichtig ist, was sie sich wünschen, aber auch, was sie sich nicht zutrauen wollen, welche Nebenwirkungen sie tolerieren, eher welche nicht und welche Optionen es gibt. Wer kennt die Wahrheit, seine eigene und die andere? Ich denke, dass es erlaubt ist, Patienten die eigene Sicht mitzuteilen. Das heißt, was man selbst unter Wahrheit versteht, ist vielleicht nicht die eigene Wahrheit. Sie ist aber zu akzeptieren, zu respektieren. Interessanterweise wird die Ansicht der Patienten viel zu selten befragt. Und da es keine absolute Wahrheit geben kann, was das Zutreffen der Prognosen für die Zukunft angeht, ist eine gewisse Bescheidenheit, ein Maß an Bescheidenheit bei der Prognoseübermittlung angemessen und einzufordern. Und Ärzte sollten dabei kein schlechtes Gewissen haben, weil dem Patienten nicht alles oder nicht mit Nachdruck übermittelt wurde. Es sollte keinen Wettkampf um die Wahrheit geben. Was jedoch in keinem Fall angebracht ist, Lügen und falsche Versprechen zu geben. Wer kennt schon die Wahrheit? Die vermeintliche Wahrheit zu übermitteln und dabei noch Raum für Hoffnung zu lassen, ist kein Widerspruch und lässt sich auch in einem Gespräch mit schlechten Nachrichten durchaus integrieren. Dafür muss Vertrauen aufgebaut werden. Das ist Kommunikation. Eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist die Kraft, nicht das Wort. Es geht um die Beziehung. Vertrauen ist sozusagen das Lebenselixier der Arzt-Patienten-Beziehung. Und ohne Vertrauen ist eine belastbare und nachhaltige Beziehung nicht möglich. Nach einer eigenen Umfrage aus der Charité gaben 30% der befragten Frauen an, dass sie glauben, dass der Arzt nicht ganz die Wahrheit sagt. Das als kleiner Teaser für die Kommunikation. Und es ist immer wieder in der Praxis das Thema, dass wir nicht gut kommunizieren. Und da bin ich dir sehr dankbar, Moritz. Wir sollten uns die Frage vielleicht stellen, wie wichtig ist uns Kommunikation in der Gesellschaft? Denn Medizin ist am Ende des Tages das Spiegelbild der Gesellschaft. Und ich glaube, dass uns die menschliche Beziehung nicht wichtig genug ist, ohne dies als Ausrede nutzen zu wollen. Und deswegen nochmals danke, dass ich meine Aktualisierung meines Buches nutzen durfte, dich hier vor Ort zu haben. Vielen, vielen Dank.
Es wurde jetzt viel ja auch über Wahrheiten gesprochen im ersten Text von dir, Moritz, wie man es schafft, der Wahrheit vielleicht einen Geschmack von Aushaltbarkeit zu geben. Khalid hat von der ja, Vielschichtigkeit von Wahrheit gesprochen, der es kein absolutes gibt. Was denkt ihr? Ich bin Analytikerin. Da sagt man ja immer, eine nötige Distanz und ein Spiegel ist hilfreich in der Beziehung. Man lässt ja den Patienten so ein bisschen verhungern. Aber aus der Perspektive würde man sagen, ein gesunder Abstand zu der zu überbringenden Nachricht ist hilfreich. Nun bin ich so ein bisschen zwiegespalten bei den zwei Texten, die wir gehört haben. Der erste war ja doch sehr emotional und man hat gespürt, es ist Kommunikation mit deinem Sohn. Ich hatte schon den Eindruck, da bist du emotional involviert. Bei Khalid, wenn du über Patienten sprichst, ist klar, vielleicht sucht man da die Distanz. Aber da würde mich gerne mal interessieren, wie ihr das macht. Gibt es da eine bewusste Auseinandersetzung oder lasst ihr das emotional geschehen?
Ja, du hast es ja eben beschrieben. Das eine ist quasi mein Text, der versucht, die Wahrheit zu kaschieren, weil mir das Herzenswohl meines Sohnes so wichtig ist. Und bei Jalit ist es ja sind es ja wirklich existenzielle Themen und dennoch begegnet er diesen Fragen als Profi. Ich bin ja in meiner Geschichte kein Profi zu meinem Sohn, sondern du bist es. Ich bin es dann vielleicht eher als Schriftsteller, wenn ich sozusagen Welt aufarbeite, also wenn man die Welt oder wenn man das Publikum als Patient betrachten würde, die Leserschaft als Patienten betrachten würde, dann versuche ich sozusagen die Welt so zu beschreiben, dass am Ende Produktivität beim Lesen entsteht, also dass man quasi das Schwere auf eine gute Art verarbeitet. Das ist mein Ansatz als Autor. Ich denke mir, das müsste in der Medizin ähnlich sein. Zumindest würde ich das von der Medizin mir wünschen. Ich glaube, niemand wird heilen und gesunden, wenn er nur alleine dasteht mit den Fakten und der Wahrheit. Sondern ich glaube, er muss das Vertrauen bekommen, dass er das schaffen kann. Also ich glaube immer, dass Heilung auch etwas mit der Ansprache an die eigenen Zellen zu tun hat, mit dem Bewusstsein, dass also ein positiver gestimmter Körper sendet eine andere Botschaft an meine Zellenstruktur als eine totale Negativität. Das ist ja auch bekannt und das weiß man ja auch. Und die größten Heilungschancen bei solchen Erkrankungen ist ja eben, wenn man wirklich produktiv und positiv an die Sache herangeht. Insofern ist natürlich das Gespräch mit der Ärztin und dem Arzt so wahnsinnig wichtig. Und das, glaube ich, kann in der Medizin immer weniger geleistet werden. So sind meine Beobachtungen. Wir hatten ja mal ein sehr interessantes Gespräch über die Empathie von Ärzten und das jetzt Eintreten von KI. Was bedeutet das eigentlich? Ist die KI eigentlich empathischer mit den Patienten, als es überhaupt noch Ärzte in ihrer Taktung sein können? Und da sehe ich, glaube ich, eine große Herausforderung auch in diesem Gesundheitssystem. Wie schafft es die Medizin wiederum, diese Freiräume zu bekommen, um das den Patienten auf den Weg zu geben, was, glaube ich, neben der medizinischen Expertise und den Operationen und den Heilungsprozessen am wichtigsten ist, eben diesen Geist auch der Patientin oder des Patienten zu erreichen.
Ja, ich habe ja das Glück, eben auch schreiben zu dürfen, und ich merke, dass wenn ich ein Gespräch mit einer Patientin als Schriftsteller schreibe, ist es viel langsamer in meiner Wahrnehmung und es ist viel emotionaler, als wenn ich das im Alltag erlebe. Was nicht heißt, dass die Empathie nicht da ist, aber wenn ich schreibe, ist das alles viel langsamer und auch viel stärker und auch viel mehr durch nonverbale Kommunikation geprägt in den Bildern. Und das finde ich extrem erstmal eine wunderbare Erfahrung, was nicht heißt, dass auch ein ganz normales klinisches Gespräch mich berührt und dass ich mich auch identifizieren kann. Je länger ich diesen Menschen kenne, desto schwieriger wird es, dass die Tachykardie, das Herzrasen da ist. Aber ich bin natürlich trainiert, wenn der weiße Kittel um mich ist, bin ich auch irgendwie geschützt. Und es ist auch ganz wichtig, weil in dem Zusammenhang ist ja in der Regel, wie du sagst, nicht die Botschaft für mich das Entscheidende, sondern es geht für mich eher um die Beziehung und wie geht's weiter. Und das ist auch das, was wir in dem Buch versuchen mitzuteilen: Pause, Ankündigung, Raum lassen, tief Luft holen, Resilienzen stärken etc. So, aber das geht viel, viel schneller im Alltag, als wenn ich schreibe. Und deswegen ist das, finde ich, auch für mich eine wunderbare Reflexion, als ich das Buch geschrieben habe, ich Geschichten wieder in meinem Gedächtnis aufrufen können, die mir völlig vergessen schienen. Und das kennst du ja wahrscheinlich sowieso auch. Aber ich glaube, es gibt im Medizinstudium und auch in den Trainingskonzepten ein Missverständnis, dass es wirklich um die Zeit und um die Worte geht. Und es geht tatsächlich um die Beziehung. Und diese vertrauensbildenden Maßnahmen bedarf viele, viele Elemente. Und da ist die Übermittlung der schlechten Nachricht nur ein Instrument, Dinge zu verstärken oder zu demaskieren, indem man in Frustration stärkt. Das heißt, es muss eine Balance zwischen Empathie und auch eine Abstinenz geben, weil ich kann natürlich nicht mit jedem schlechten Gespräch mitsterben, weil mich das ja auch lähmen würde und mich auch verblinden würde, was nicht heißt, dass es vielleicht, und da ist ja ADAC auch unsere richtige Adresse, und ich sage es immer wieder, ich bin nicht Ihr Patient, aber um unbewusste Prozesse im Sinne der Verarbeitung, ob es ein Traum ist oder eine unbewusste Ebene ist, nutzen zu können, um eben diese Prozesse, die ja irgendwie in einem arbeiten, anders zu visualisieren oder zu artikulieren.
Aber ich kann nur sagen, für mich persönlich ist das Schreiben eine wunderbare Möglichkeit, diese Dinge zu entschleunigen. Und das ist großartig, weil man sieht plötzlich den Patienten viel stärker als ohne das Schreiben.
Das ist sehr interessant, wie du es beschreibst, also diese zwei Berufe, die da nebeneinander stehen. Ich hatte ja mal hier einen Vortrag gehalten über Literatur und Medizin. Und da gab es eben auch Beispiele von Literaten, die ja selber Mediziner waren, also Gottfried Benn zum Beispiel oder Schnitzler, und die Ähnliches beschrieben haben. Also die Verlangsamung beim Schreiben und das schlechte Gewissen, dass sie im Alltag gar nicht mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen hinterherkommen können bei den Patientinnen und es aber auch gar nicht dürfen, weil sie eben diese Distanz brauchen und weil der weiße Kittel eben diese Distanz und diese Professionalität dann quasi auch nochmal ausdrückt. Mir ist gerade so die Idee gekommen, vielleicht ist es sozusagen, vielleicht ist man als, es gibt ja auch den Journalisten. Der Journalist ist auch, er beschreibt auch, er erzählt auch, aber er hat den kälteren Blick auf die Wirklichkeit und den ungeschminkteren und den unempathischeren. Also er geht nicht in die Verdichtung und in das Gefühl und in die Entschleunigung, sondern er versucht die Welt eins zu eins zu übertragen. Und vielleicht ist der Mediziner dann in dem Falle dann der Journalist.
Ja, und ich hatte jetzt noch die Idee, Khaled, bei dem, was du gesagt hast, man kann das ja zweierlei deuten. Wenn man sagt, ich möchte eine schlechte Nachricht gut überbringen, kann das ja auch die Bedeutung haben, dass man aus der schlechten Nachricht das Kraftvolle, die Wucht irgendwie nutzt, um es so ein Stück zu wenden, was immer sehr schwierig ist, also wenn ich das mit dem Patienten bespreche, weil wenn jemand in Not ist und eine schlechte Nachricht bekommt, ist das Letzte, woran er denkt, es zu wenden. Aber bei dem, was du gerade sagtest, dass man versucht, zum Beispiel mit unbewussten Anteilen zu arbeiten, passiert ja das, dass man sagt, erstmal, wo ist der Selbstanteil und dann mit dem Material zu arbeiten. Und erstaunlicherweise hat heute ein Patient gesagt in meiner Gruppe, er hätte Angst, dass der Mensch verlernt, Schmerzen auszuhalten und zu erleben. Und dann dachte ich, ja, das ist natürlich auch die Voraussetzung, bereit zu sein, den Schmerz mit dem Sohn zu gehen, zu sagen, das ist jetzt traurig und vielleicht habe ich selber geschlafen, aber scheinbar ist da was passiert und an seiner Seite zu sein. Und dieses an der Seite sein, ich glaube, das vereint uns sowohl als Literaten, so wie du das machst, als auch als Arzt, auch wenn man sich distanziert innerlich, dass man an der Seite bleibt, auch wenn man distanziert ist und, wie du sagst, Moritz, den Patienten halt nicht stehen lässt, weil das passiert eben auch sehr oft.
Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, das war ja nicht mein Titel, den habe ich nicht ausgesucht, das hat der Verlag, du weißt ja, wie das ist mit dem Titel und Verlagen, ja. Aber ich kann nur sagen, wenn ich eine schlechte Nachricht überbringen muss, ist mein bewusster Ansatz nicht, dass ich aus einer Schlechte eine Gute mache. Das ist gar nicht mein Anliegen. Sondern wenn ich eine schlechte Nachricht übermitteln muss, dann versuche ich, damit irgendwie klarzukommen. Also und zwar, dass der Patient irgendwie einen Weg aus dieser Situation bekommt. Ich habe heute einen Patienten gesehen, eine sehr, sehr nette Patientin mit einer langen Geschichte von über 14 Jahren, wo der Tumor nach der Chemotherapie noch in der Leber ist oder zumindest neu gewachsen ist. So, und ich musste ihr eigentlich sagen, dass der Tumor eben wächst und dass die Therapie völlig wirkungslos ist. Und wir jetzt eine neue Therapie diskutieren müssen, die aber die Wahrscheinlichkeit hat, sehr gering, dass die überhaupt wirkt. So. Und da hatte ich als emotionale Geschichte in meinem Kopf nur, gut, wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen und ihr einen Weg zu eröffnen, eine Option nach dem Tumorwachstum zumindest diskutieren zu können. Das war so meine Idee. Ich wollte keine Lösung und in dem Fall war es jetzt so, dass sie jetzt noch eine weitere Diagnostik bekommen. Ich glaube, mache so noch so ein paar andere Analysen aus dem Tumor, aber nichtsdestotrotz war nicht für mich die Motivation zu sagen, jetzt machen wir was Gutes draus. Sagen, oh, der ist ja nicht so groß gewachsen. Kann man ja sagen. Ja, das war gar nicht mein Anliegen. Sondern mir war wichtig, wie kriegt man jetzt die Wahrheit hin? Der Tumor ist da. Puff, diese extra gekommen mit der Familie. Habe ich auch nicht lange rumgefackelt, sondern es war klar, dass der Befund da war. Der Befund ist so. Und dann in die Diskussion, was kann man tun, wie, und dann kann man nämlich sagen, gut, sie sind gesund, sie sind belastbar, sind motiviert und das sind die Optionen. Also,
ist das ein aktueller Fall? Oder
ja, von heute. Das ist von heute, ist von heute Morgen, 7.40 Uhr. Ich mache das immer noch so, das war ein kurzer Termin, weil gestern war das CT und dann heute Morgen, um den nächsten Schritt zu machen.
Ja, und vielleicht dennoch, weil du, Moritz, am Anfang meintest, naja, bei mir geht es um das emotionale Halten meines Sohnes und bei Khalid geht es dann um, wie hast du gesagt, professionelle, hast du professionell schon? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das Etablieren von Techniken im Kleinen beginnt. Und je besser wir geschult sind, je besser wir unsere Kinder vorbereiten können, aber auch selbst gelernt haben, Techniken für uns zu entwickeln, desto besser sind wir gewappnet in einer Situation, wo uns tatsächlich jemand...
Ja, das stimmt, das habe ich auch, ich habe ja das Buch davor, das, also unser kompliziertes Leben, das ist ja ein Tagebuch eigentlich aus der Pandemie und aus den Anfängen des Krieges, des Russlandkrieges gegen die Ukraine. Und da kamen ja sehr viele Fragen meines Sohnes auf. Was machen wir hier eigentlich? Warum sind die Spielplätze abgesperrt? Was ist Corona? Wieso sterben Leute und später der Krieg? Warum tötet Putin Menschen? Und alles, was so an Fragen kommt, und das kommt ja verstärkt, weil die Kinder ja heute ganz anders wahrnehmen, als es so meiner Zeit war. Alles irgendwie viel mehr digital mitbekommen, überall auf den Screens und sie greifen einfach viel mehr auf. Und da, das Buch handelt eigentlich davon, wie erklärt man eigentlich Kindern diese Welt? Und das war auch eine große Aufgabe in diesem Buch, Wahrheit zu erzählen. Und ich bin auch dabei geblieben, dass ich meinem Sohn, also wenn er heute zum Beispiel er will immer Nachrichten hören im Auto, wenn wir in die Schule fahren, und dann habe ich immer das Gefühl, bei den anfänglichen Nachrichten, Krieg und wieder Zerstörung und wieder irgendwelche Drohnen oder Gaza, Israel, dass ich dann immer leiser drehe und dann sage er, nein, ich will das hören. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ihn interessiert so sehr, was in dieser Welt passiert, und das war, jetzt ist er 9, in meinem Falle wäre das ganz anders, und ich habe mich da jetzt so entschlossen, dass er das dann hört. Er guckt auch manchmal Tagesschau, und dann stelle ich mich manchmal, also gerade jetzt bei dem Trump-Attentat, das wurde ja dann auch gezeigt, und da habe ich mich noch schnell so vor den Fernseher gestellt. Ich dachte, ich will jetzt nicht sehen, dass jetzt jemand wirklich, dass jemand auf Menschen geschossen wird. Und dann sagt er, geh bitte zur Seite, ja. Und dann gehe ich zur Seite und dann sieht das halt doch, wie er. Das sind natürlich auch sehr gespenstische Bilder, diese ganze Ikonografie, wie Trump da wieder aufsteht mit dem blutverschmierten. Also das ist ja auch alles irgendwie echter falscher Film, ne? Für Kinder eigentlich.
Ja, ich denke aber dennoch, also ganz ehrlich, mir hat das mit dem Träumen niemand erklärt. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern das machen. Ich habe es erst spät gelernt und dass es eine Ressource ist. Und irgendwann, als ich im Medizinstudium dieses MRT-Bild gesehen habe von der Aktivität im Hirn während des Wachzustandes und während des REM-Schlafs, ja, dachte ich, da ist es. Das Gehirn funktioniert fast gleich, ob du wach bist oder ob du träumst. Das heißt, deine Neurone können eine Realität erzeugen im Traum. Und jetzt ohne vielleicht zu philosophisch zu werden, wer entscheidet, welche Realität die wahre ist? Und deswegen finde ich, also ich fand das sehr berührend mit der Erklärung für deinen Sohn. Und ich glaube, das ist was ganz Großes, wenn man das nutzen kann.
Also ich habe jetzt ganz gebannt gelauscht, den beiden Vorträgen und eurer Diskussion. Und ja, vielleicht nochmal, um auf das Literarische nochmal reinzukommen. Ich bin jetzt auch wieder hier im Medizinischen, aber ins Literarische zu kommen. Also bei Ingeborg Bachmann habe ich mal gelesen den Satz, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und genau das ist eigentlich das, was jetzt gerade der Moritz Rinke und auch der Khalid gesagt haben. Wir dürfen uns nicht verbiegen. Wir müssen das, was wir sagen wollen, sagen, so aufrichtig und so wahr, wie wir sind und wie wir es eben auch den Menschen zumuten können und müssen. Und das strahlt dann auch auf uns selber zurück. Das habe ich immer wieder auch gemerkt, eben in solch schwierigen Situationen, Kommunikationssituationen. Ja? Also die Selbstreflexion ist wichtig. Und was macht eigentlich das mit uns selbst, die wir dann eben sowas überbringen wollen oder müssen oder in so einer Situation sind? Und insofern kann das eigentlich nur dann auch für uns selber gut sein. Also die gute Nachricht, die wir, oder die schlechte, also die schlechte Nachricht, die wir gut überbringen, das wirkt auch gut auf uns selber zurück. Also habe ich gerade wirklich so aus eurem rausgezogen, was ihr gerade gesagt habt. Und dann vielleicht noch ein zweiter Punkt. So am Beginn so der europäischen Literatur steht ja Homer. Der war ja Erzähler. Also das gab ja erstmal nichts Verschriftlichtes. Das war alles Erzählung. Es wurde weitergegeben. Es wurde wo auch immer wurden Geschichten erzählt, es wurde immer mehr verdichtet und immer mehr daraus. Und genau auch das ist ja hier passiert, einmal bei Moritz Rinke, der daraus dann ein wunderbares Buch gemacht hat, indem er eben seinem Sohn bestimmte Sachen erklärt. Und das sind ja ganz schlimme Sachen und das sind traurige Sachen, aber er schafft es eben mit dieser Wahrhaftigkeit, das rüberzubringen. Und auf der anderen Seite eben der Khaled, oder beziehungsweise auf derselben Seite, denn ihr kämpft ja oder ihr zieht ja an einem Strang. Und auch wenn es ganz verschiedene Ebenen sind, aber es ist ja letzten Endes ein und dieselbe Sache. Es geht wirklich darum, den Menschen was zuzumuten und das wahrhaftig zu tun. Und wenn das dann in Literatur gefasst wird und verschriftlicht wird, dann ist es da und dann können eben auch andere, die das dann lesen und die jetzt das Buch von Moritz Rinke lesen oder eben die vielen, die jetzt das Buch hoffentlich wieder neu lesen, die es schon kennen, die es aber mit erweiterter Form neu lesen oder als neu entdecken von Khaled, die dann aus dem, was sie da lesen, wieder Mündliches machen. Also die das dann selber für sich vielleicht nutzen, auch die Anregungen, die da drin sind, aus dem Ganzen wieder selber Erzählung zu machen. Und so kommen wir von der Erzählung über das Schriftliche dann wieder hin zu der Erzählung und zu dem, was dann vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, an die ich denke, die jetzt das Buch von Khaled lesen, die dann selbst eben das auch versuchen, so gut zu machen, ihren eigenen Patientinnen und Patienten das so gut rüberzubringen, wie das der Khaled kann. Und ich habe den Khaled oft dabei bewundert und gesehen, wie er das macht. Das kann man eben auch lernen. Und dass das dann am Ende passiert, das ist eigentlich was Wunderbares und das ist das, was wir uns nur wünschen können. Jetzt habe ich lange geredet, aber ich glaube, weil ich ja immer so etwas schwierig mit der Technik hier heute bin, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt länger da war. Und meine Frage an euch beide wäre eigentlich, und ich weiß ja, ihr seid ja beide auf dem Thema auch unterwegs, ist es lehrbar? Ja, also ich weiß es natürlich. Ich sage nur kurz, der Khaled macht ja seit vielen Jahren ganz erfolgreich mit einer Psychosomatikerin, mit Frau Dr. Klapp in Berlin, diese Kurse Breaking Bad News. Ich will jetzt sagen, vielleicht kann der Khaled da was dazu erzählen, wie das abläuft, was das aus den Kolleginnen und Kollegen, die da teilnehmen, macht, Breaking Bad News. Und auch bei Moritz Rinke, der ja auch kreatives auch Schreiben, ja auch andere lehrt. Ja, also insofern, da würde ich gerne jetzt von euch was hören dazu. Also es ist vielleicht Talent auch, kann man Schritte lernen? Gibt es Dinge, die man sich aneignen kann? Dinge, die man richtig machen kann, um es gut zu machen?
Ja, ich glaube, da gibt es kein Patent jetzt außer Beobachtung. Und also wie Jalit das ja auch geschrieben hat, durch das Schreiben entschleunigen sich Vorgänge und man muss halt dann sehen, wie man seine Themen quasi so verdichtet, dass daraus wiederum Geschichten entstehen. Und ich habe jetzt akustisch nicht alles verstehen können, aber es gibt, wie gesagt, beim Schreiben gibt es eigentlich nur immer die wachen Augen, die wirkliche Durchlässigkeit, die man versucht man darf vor allem nie beim Schreiben irgendwo hinschielen, was andere machen und welche Trends es gerade gibt und Veräußerlichungen von Literaturströmungen, das ist alles Quatsch. Man muss wirklich bei sich bleiben und die Dinge erzählen, von denen man glaubt, dass man sie erzählen kann und nichts anderes.
Also erstmal, man kann es grundsätzlich, kann man etwas lernen, aber und ich habe das auch versucht, ich habe so Checklisten entwickelt und wir machen ja seit vielen, fast schon Jahrzehnten auch diese Kurse mit der Frau Klapp und mit Simulationspatienten, wo wir eben ja so ein Feedback-Konzept entwickeln. Ich glaube aber, dass zwei Dinge vielleicht Voraussetzungen sind, um wirklich besser zu werden. Also erstens, dass man fordern muss, dass man kommunizieren und in Beziehung gehen will. Ich glaube, dieses Commitment muss man sich selbst erstmal geben. Und also ich rede jetzt über Medizin. Ja, also ich will mit Menschen sprechen und mit Menschen in Beziehung gehen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass einige sich das nicht klar sind. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, zu sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, das zu lernen über Seminare und so weiter. Aber die Demut zu behalten, dass man eigentlich immer wieder nachjustieren muss. Dass es keinen Prozess gibt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich alle Gespräche so trainiert, dass eben das ganz leicht, so wie ein Moonwalk von Michael Jackson, einfach aussieht. Ja. Und ich kann nur verraten, bin ja ein großer Michael Jackson-Fan. Michael Jackson hat jeden Tag 4 bis 5 Stunden getanzt, weil dann sieht das so leicht aus. Aber das ist ja nicht so einfach mal getan. Also wenn jetzt einer von uns jetzt hier einen Moonwalk macht, merkt man, dass wir nicht 4 bis 5 Stunden trainiert haben. Das heißt, es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und ich sage sogar, ich bin der Master auf schlechten Gesprächen, aber ich merke es und ich repariere es in der Regel auch. So wie ich auch viele Komplikationen bei Operationen erlebe, ohne dass ich das will, aber ich merke es und repariere die meistens dann auch. Ja? So, und das Schlimmste ist, wenn man eben der Meinung ist, man hat keine Komplikationen oder macht keine Komplikationen oder macht keine schlechten Gespräche. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und das Verrückte ist, so eine Kurse zu machen im Medizinstudium ist ja okay, ist ja leicht. Aber was schwerfällt, ist, wenn man schon 20 Jahre im Beruf ist und dann sich einer Supervision oder einer Reflexion eben unterziehen würde. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg. So wie du als Schriftsteller dich ja leider auch den Kritikern stellen musst oder dem Publikum oder deinen Lesern.
Das Weitere ist schöner.
Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, wie du dich ja auch reflektieren kannst. Und das fehlt in der Medizin. Du kriegst eben hier die Rocher-Packung oder einen Blumenstrauß oder du kriegst eben einen Beschwerdebrief. Ja. Aber da gibt es nichts dazwischen.
Ja, das stimmt.
Ja. Also können wir zusammenfassen für dieses Thema, die Überbringung einer schlechten Nachricht gut, braucht es eine Suppe, ein Gericht, was zusammengesetzt ist aus Selbstreflexion, Wahrhaftigkeit, der Bereitschaft und dem tiefen Willen, seinem Gegenüber zu begegnen, in welcher Art und Weise auch immer, das reguliert man für sich und dann könnte es gut werden. Dann haben wir vielleicht Ihnen allen hier, die zugeschaltet sind und unserer Zuhörerin noch etwas Kleines mitgeben dürfen, neben den großartigen Texten und da möchte ich mich jetzt abschließend noch einmal bedanken, weil das tatsächlich für mich noch eine der größten magischen Momente ist, dass Ideen und innere Bilder diesen weiten, weiten Weg schaffen, aus euch heraus aufs Papier und quasi eine Brücke schaffen zu so vielen Menschen, die lesen und verstehen häufig. Also ihr seid beide so weit, Khaled, kann ich dich auch beruhigen, dass man es versteht. Und dafür bin ich euch und sicherlich auch eine große Leserschaft sehr dankbar. Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und gelesen habt. Und danke auch an Jens für dein Zuschalten. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder hier sehen und Grüße nach Konstanz. Auf Wiedersehen.